Zum Thema Organenergie. Also für dich sowieso, aber auch für mich ist es Tatsache, dass es eine Organenergie gibt, also eine Energie, die den Raum füllt, ob man sie jetzt Organenergie nennt oder Äther oder wie auch immer. Für mich ist es Tatsache, ich habe mich früher mit Wilhelm Reich beschäftigt, ich habe zeitweise steht mir ein Organakkumulator zur Verfügung, wo diese Energie zusammengeführt wird und den Körper auflädt, wenn man sich reinsetzt. Meine Frage, wie kann man einem Menschen die Lebensenergie nahebringen, erklären, der den gängigen Konditionierungen nach die Meinung hat, sie gibt es nicht, der Raum ist leer, es ist eine Fantasie. Also wie kann man einem Menschen das nahebringen?
Tja, das habe ich mich ja schon lange gefragt, so ungefähr schon vor 40 Jahren oder 35 Jahren, als ich mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen bin. Vorher waren es natürlich Phasen, wo ich erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis versucht habe, Interesse zu wecken an den Schriften von Wilhelm Reich, also über die Entdeckung der Lebensenergie. Seine zwei markanten Bücher haben ja den Obertitel Die Entdeckung des Organs, also Band 1 und Band 2. Und dann habe ich ja jahrzehntelang, genau sind es glaube ich 30 Jahre gewesen, öffentliche Veranstaltungsreihen über Wilhelm Reich angeboten. Manche nennen das ja das Wunder von Berlin, dass das im Rahmen und in den Räumen der Fachhochschule für Wirtschaft stattfinden konnte. Ich habe das damals im Studium Generale untergebracht und gleichzeitig eben nicht nur allgemein bildend, sondern die Allgemeinheit auch bildend, also eine öffentliche Veranstaltungsreihe daraus gemacht. Ja, und dann natürlich immer wieder versucht, auf die eine oder auf die andere Art den Zugang zu diesem Wissen, diesen Entdeckungen zu ebnen. Also da habe ich vieles ausprobiert. Ich bin allerdings auch zu der Erkenntnis gekommen, und das ist erstmal eine sehr verwirrende und irgendwo auch schmerzliche Erkenntnis, wer es nicht wissen will, da kann man sich noch so viel Mühe geben. Da kann man noch so ein virtuoser Didaktiker sogar sein. Wer es nicht wissen will, wird es abwehren. Und deswegen ist allem voran erstmal ganz wichtig, das einzuräumen. Man kann nicht jeden davon überzeugen. Sei es auch, dass man wissenschaftliche Forschungsergebnisse zusammenträgt, über die Wirkung dieser Lebensenergie im Bereich etwa von Gesundheit und Heilung. Sei es, dass man verweist und auch dokumentiert oder Dokumentationen vorweisen kann über die Anwendung dieser Energie und dieser Energieprinzipien im Bereich Umweltheilung bis hin zur Dürrebekämpfung, bis hin zur Wüstenbegrünung. Wer es nicht wissen will, wird es abwehren. Erstmal durch Ignoranz, wenn das nicht reicht, dann durch Hohn und Spott und manchmal geht das in offene Feindseligkeit über. Ich habe alle Varianten dieser Abwehr erlebt oder jedenfalls sehr viele und weiß, dass es nicht ein Mangel letztendlich ist an überzeugenden Sachargumenten, an überzeugenden Forschungsergebnissen, an überzeugenden Ergebnissen und Erfahrungen aus der therapeutischen Praxis und so weiter und so fort. Wer es an sich nicht ranlassen will, sei es an seine emotionale Struktur oder in sein Weltbild und vielleicht in seine Wissenschaft, mit der er sich identifiziert, wird es abwehren. Jedenfalls erstmal. Es schließt nicht aus, dass solche Menschen irgendwann, wenn sie in tiefe Krisen, persönliche Krisen, Gesundheitskrisen geraten, sich dann vielleicht doch nochmal besinnen, da war doch was, da war doch wer, der da irgendwie von einer Lebensenergie geredet hat. die sogar heilende Wirkung entfalten kann, auch in Fällen, wo die Schulmedizin am Ende ihrer Weisheit ist. Vielleicht sollte ich doch nochmal darauf zurückkommen und das eine oder andere Buch oder das eine oder andere Video mir mal angucken oder mit diesen Menschen mal direkt mich in Verbindung setzen. Das hat es auch schon gegeben. Leider bei manchen erst nach tiefen Krisen. Aber selbst die sind keine Garantie für eine Öffnung, bezogen auf diese Themen. Manche gehen mit der festen Überzeugung, dass das alles Humbug ist, lieber frühzeitig ins Grab, weil sie eben an ihrer lebensbedrohlichen Krankheit dann sterben, als dass sie sich nochmal öffnen für etwas grundlegend anderes. Das ist schwer auszuhalten, das ist insbesondere schwer auszuhalten, wenn es sich noch um Menschen im näheren Umfeld handelt, also dass man nicht mal die erreichen konnte. Aber ich habe auf der anderen Seite auch die Erfahrung gemacht, ich habe viele Menschen erreicht, die ganz weit weg sind, manchmal am anderen Ende der Welt, mit den Hinweisen auf solche Forschungen wie von Wilhelm Reich und von Schauberger und Lakowski und verschiedenen anderen. Und für manche dieser ganz weit entfernten Menschen, also räumlich, haben solche Hinweise Wege geöffnet in ganz andere Richtungen und manchmal ihr Leben verändert.
Muss also eine Offenheit dafür da sein, das ist klar, es muss für die Menschen irgendwie, die müssen bereit dazu sein.
Ja.
Kannst du was über den Charakter der Lebensenergie sagen? Also das ist Energie, die einfach im Raum da ist, die manchmal unter bestimmten Umständen sichtbar ist, zum Beispiel in der Dämmerung oder so, als Bewegung, so was man so als Flimmern von Augen sieht.
Ja, wo ist sie denn am nächstliegenden? In uns. In uns. Allerdings, aufgrund vieler Einflüsse, über die wir ja in einem anderen Interview gesprochen haben, sehr stark vielfach unterdrückt und zurückgehalten, und zwar durch Verhärtung, durch Panzerung zurückgehalten, körperliche Panzerung auch, sodass diese Energie vielfach, also von stark gepanzerten Menschen, gar nicht mehr gespürt wird, wie sie zum Beispiel strömt durch den Körper oder wie sie auch zwischen zum Beispiel den Händen empfunden werden kann. Manche spüren das nicht. Es gibt allerdings eine Reihe von Wegen, wie man das wieder erlernen kann, wie man die Blockierung auflockern kann. Ich selber bin durch diese Reich'sche Therapie, die er Vegetotherapie nannte, zeitweise durchgegangen am eigenen Leibe. Später habe ich eine Ausbildung gemacht in Bioenergetik nach Alexander Lohn. Das ist ein Schüler von Reich gewesen und habe darüber natürlich viel auch am eigenen Leib erfahren. Zum Beispiel, wenn sich diese Blockierungen beginnen aufzulockern, da gibt es ein ganzes Repertoire von Übungen, die das bewirken, dass dann Strömungsempfindungen entstehen und auch wahrgenommen werden können. Und die können teilweise unglaublich stark werden. Das hängt jetzt von der Struktur von Charakter- und Körperpanzer ab und von den ganzen Ablagerungen von verdrängten Konflikten, die sich in unterschiedlichen Bereichen des Körpers ablagern. Davon hängt es ab, wo dieses Strömen jetzt vielleicht wieder entsteht und spürbar ist und wo der Körper sich unwillentlich und unbewusst dagegen sträubt. Das sind Erfahrungen, die ich ziemlich früh in dieser Art von Therapie mal durchlaufen habe. In einem Bereich, das war hier dieser Bereich der oberen Kopfhälfte, lockerte sich alles, kam ins Beben, kann man geradezu sagen. Die Muskelfasern, die vibrierten und als wäre hier die Revolution ausgebrochen, nach Phasen sehr tiefer Atmung, die dem vorangegangen war. Und das, was jetzt hier in Bewegung kam und, wenn man so will, auflebte, das breitete sich nicht von selber aus, jetzt zunächst mal in den benachbarten Bereich, das wäre der gewesen, sondern im Gegenteil, dieser Bereich hat sich verhärtet. Ja. Und dann haben sich auch andere Teile meines Körpers verhärtet. Aber auch das ging dann im weiteren Verlauf dieser Behandlung zurück, diese Verhärtung, diese Blockierung, diese zum Teil regelrechte Erstarrung. Und als diese Phase überwunden war, kamen tiefe Emotionen bei mir hoch, die ich bis dahin offenbar mit meinen eigenen muskulären Panzerungen und Panzerungen in den Zellen meines Körpers festgehalten hatte. Die kamen hoch, stiegen auf und äußerten sich. In dem Fall war das tiefes Schluchzen in einer Intensität, die ich überhaupt nicht kannte. Und auch das ging dann vorüber. Und mit einem Mal kamen noch tiefere Impulse. Das war wirklich, als steigt das aus den Tiefen meines Körpers auf, als emotionale Erregung und emotionaler Impuls. Bahnt sich den Weg, äußert sich, und in dem Fall habe ich so gelacht. Nicht hier aus der Kehle heraus, sondern aus dem Bauch oder vielleicht sogar noch tiefer. Stiegen diese Impulse des Lachens auf. Und auch das legte sich dann wieder, und es kamen mehr und mehr ganz sanfte Gefühle von Strömen und Vibration, Vibrieren von Muskeln und das Gefühl auch, dass die Hände zum Beispiel irgendwie noch eine Art Feld um sich haben. Mein Körper fühlte sich insgesamt weiter, offener. Das waren so die ersten Erfahrungen mit dieser Art von reichscher Therapie, dass es da etwas gibt in mir. Und dann, wenn die Hände sich so groß fühlten und ich die Hände aufeinander zubewegte und wieder wegbewegte, dann war das, als wäre da zwischen den Händen etwas. Also ein Kontakt, ohne dass die Hände sich berührten. Und das lässt sich ja dann ausweiten, also in entsprechenden Gruppen habe ich das später auch gemacht, in Bioenergetikgruppen mit anderen, dass man dann im Gegenüber zu einem anderen Menschen diesen Kontakt spüren kann, nach entsprechenden Vorübungen und Auflockerungen und tiefer Atmung. Es ist da noch etwas, was über die stofflichen Konturen und Grenzen unseres Körpers hinausgeht, aber nicht nur darüber hinaus, sondern in uns ist auch noch etwas, was über die rein materielle Struktur von Muskeln und Nerven und Knochen und was das alles da noch gibt, hinausgeht, beziehungsweise sie mehr oder weniger durchströmt. Der Körper ist, und das spürt man dann allmählich immer deutlicher, ist eingebettet in ein, wenn man so will, Meer von Energie, so wie der Fisch vom Wasser umgeben ist und selber durch Wasser durchströmt ist. Das Verrückte ist nur, dieses für die lebendige Entfaltung so wesentliche Etwas, also was dann eben auch Lebensenergie genannt wird. Dieses wesentliche Etwas ist aus dem naturwissenschaftlichen Weltbild der westlichen Wissenschaften rausgeraten, so kann man es erstmal harmlos ausdrücken. Es ist rauskatapultiert worden, wenn man die Geschichte aufarbeitet, die Wissenschaftsgeschichte. Es waren ja ganz viele Entdeckungen schon da, die auf die Existenz einer solchen Lebensenergie hinwiesen und diese Energie auch für zum Beispiel Zwecke der Heilung und Behandlung, Heilbehandlung nutzten, aber es hat immer wieder heftigste Reaktionen gegeben. Ich sage mal, der herrschenden Strukturen jeweils. Das war von Seiten der Kirchen und ging in Richtung Hexenverbrennung. Das war von Seiten der Wissenschaften und ging damals gegen diese Energieheilerbewegung des Mesmerismus und so weiter und so fort. Und setzt sich fort durch die Wissenschaftsgeschichte überall dort, wo Erkenntnisse wieder, zum Teil wiedergewonnen wurden, wo etwas wiederentdeckt wurde, was auf die Existenz und die Funktionsgesetze einer kosmischen Lebensenergie hingewiesen hat. Überall dort sind solche Forscher ausgegrenzt worden. Auf die eine oder andere Art und zum Teil sehr brutal. Die Bücher von Wilhelm Reich sind in den USA Mitte der 50er Jahre verboten worden und nach Gerichtsbeschluss verbrannt worden, also in einer öffentlichen Müllverbrennungsanlage. Es ist dieses Wissen verbannt worden und Reich ist in den Knast gekommen und nicht mehr lebend raus aus dem Knast gekommen. Die Bücher waren erst einmal einige Zeit völlig verschüttet. Man hatte von bestimmter Seite offenbar gehofft, dass man dieses Wissen komplett würde ausrotten können. Das ist nicht gelungen. Es kam dann doch wieder aus der Versenkung hervor. Also mein Zugang war erstmal über das Wahrnehmen, das Spüren am eigenen Leib, ehe man dann irgendwo anders hinguckt, ehe man dann irgendwo irgendwelche Apparate und Messgeräte da mit einsetzt und guckt, ob die auf die eine oder andere Art reagieren. Wer aber schon davor Angst hat, das am eigenen Leibe überhaupt spüren zu können, der wird sich auch gegenüber noch so überzeugenden wissenschaftlichen und experimentellen Argumenten verschließen und wird immer wieder dem entgegnen, also wenn er nicht ganz wegläuft, ja aber, trotzdem, aber und so weiter. Es gibt tausend verschiedene Abwehrreaktionen, aber die sind ein reales Phänomen. Und wenn mich jemand fragt, ja, wie kann ich denn meine Umgebung davon überzeugen, dass es diese Energie gibt? Ich spüre sie doch auch ganz deutlich und ich habe damit schon tolle Erfahrungen auf die eine oder andere Art gemacht. Rate ich immer, mit zu bedenken, dass manche es nicht wissen wollen. Es gehört zu ihrer Struktur dann anscheinend dazu und zu ihrem, wenn man so will, Schicksal, dass sie das mindestens erstmal nicht an sich ranlassen wollen. Für die, die aufgeschlossener sind, biete ich seit Jahrzehnten durch die Veranstaltung das an, was ich selber mir erarbeitet habe, also ganz wesentlich die Forschung von Wilhelm Reich, auf eine möglichst verständliche Art und Weise, mit möglichst vielen Hinweisen auch, wie das praktisch umgesetzt werden kann und umgesetzt worden ist, was es da auch alles schon gibt an Veröffentlichungen, auch nach Reich übrigens. Ich hatte ja vor etlichen Jahren, vielleicht 20 Jahre ist das jetzt her, weniger als 20 sein, zusammen mit James DeMeo ein Buch veröffentlicht, nach Reich.
Das können wir mal ins Bild zeigen.
Das können wir mal ins Bild reinholen. Das sind über 900 Seiten gewesen, damals im Verlag 2001, nach Reich. Und das heißt einmal in Anlehnung an Reich, in Anlehnung an seine Forschungen und zweitens auch zeitlich nach seinem Tod. Was ist da alles geschehen und geforscht worden? Und wir haben nicht alles zusammengetragen oder nicht alles in ein Buch unterbringen können, aber doch einiges. Und Alleine schon, dass der erste Band, ein zweiter sollte folgen, ist dann aber nicht gefolgt, aus Gründen, die mir bis heute auch nicht ganz klar sind. Jedenfalls, dieses Buch zeigt in so vieler Hinsicht, bezogen auf die verschiedensten Bereiche der Forschungen von Wilhelm Reich, dass dieser Forscher offenbar ganz Wesentliches entdeckt hat und mit diesem Wissen manches auf einer viel tieferen Ebene verständlich wird, was ohne dieses Wissen unverständlich bleibt. Und wo bis heute die einzelnen Disziplinen der etablierten Wissenschaft mehr oder weniger im Dunkeln und im Nebel rumstochern. Aber ungeachtet dessen ist dieses Buch nach Reich fast völlig, also von Wissenschaftskreisen, ignoriert worden. Schweigen. Als ein Gegenstück will ich mal kurz erwähnen, gibt es ein Buch von einem Engländer namens Christopher Turner, also Turner. Das fängt schon beim Titel an, eine völlige Verdrehung zu sein, nämlich Adventures in the Orgasmotron. Das hieße übersetzt Abenteuer im Orgasmotron. Ja, was ist denn Orgasmotron? Den Begriff gibt es nicht bei Reich. Aber das ist ein Begriff, den dieser Autor geschaffen hat, um den Orgon-Akkumulator, den du ja vorhin schon kurz erwähnt hattest, zu lächerlich zu machen, sozusagen der Lächerlichkeit preiszugeben. Und die These zu verbreiten, das sei angeblich ein Gerät gewesen, wo Reich seine Patienten und insbesondere Patientinnen hineingesteckt hätte, damit sie da einen Orgasmus kriegen. Völlig aus der Luft gegriffen. Das ist nur, um irgendwelche Fantasien von irgendwelchen Leuten anzuregen und den Reich dann in die Ecke von Pornografie und so weiter zu schieben. Dieses Buch ist eine einzige Unverschämtheit. Da wird kein Bild des Forschers Wilhelm Reich und dessen, was er entdeckt hat, entwickelt, sondern der Fantasie und oft auch dreckigen Fantasien einfach Raum gelassen und Raum gegeben. Und dieses Buch ist in den USA jetzt vor 2 Jahren blitzschnell auf Platz 1 gekommen in der Bestsellerliste, während das, wo wirklich etwas Sinnvolles und auf die Forschung Bezogenes drin steht, völlig ignoriert worden ist. Wer sich da mal einen Eindruck verschaffen will, dem kann ich nur raten, hier mal im Internet auf Welt Online zu gehen, welt-online.de, und dort einzugeben Wilhelm Reich als Suchwort oder diese Überschrift, wie die sexuelle Revolution nach Amerika kam. Diese paar Seiten sind ein Beispiel dafür, dass diese Art von Journalismus vor nichts zurückscheut, den übelsten und dreckigsten Mitteln der Beschimpfung, der Entstellung, der Rufschädigung. Das sind hier Formulierungen, die in einer Zeitung erscheinen, die ja vom Selbstverständnis her ein seriöses Blatt ist. Oder online ist die Welt. Das sind so 2 Extreme. Einmal also die Aufarbeitung in den Spuren von Reich, seine Therapie aufarbeiten, am eigenen Leibe erfahren, nicht nur darüber theoretisieren. Dann ging es ja bei ihm noch weiter in die naturwissenschaftlichen Forschungen, in die gesellschaftswissenschaftlichen ja auch, da haben wir in anderem Zusammenhang drüber gesprochen, dass da ganz wesentliche Entdeckungen gemacht worden sind, die auch heute noch ganz wesentlich und richtungweisend sind. Aber dann seine späteren naturwissenschaftlichen Erforschungen eben dieser Energie, die man zunächst ja mal am eigenen Leibe spürt und die Reich ja auch dadurch erstmal entdeckt hat oder auf deren Spur gekommen ist, weil etliche seiner Patienten und Patientinnen über solche Wahrnehmungen berichtet haben, dass sie da etwas strömen, etwas Strömendes wahrnehmen. Und dann hat er sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema Sexualität beschäftigt und auch der intensivsten Erregung im Orgasmus. Die Funktion des Orgasmus war ein Thema, was er aber nicht pornografisch angegangen ist, sondern sehr behutsam, sehr sensibel die grundlegende Funktion herausgearbeitet hat und vor allen Dingen herausgearbeitet hat die Wirkung und Auswirkung von grundlegenden Störungen dieser Funktion, die nicht nur individuelle, sondern eben auch sogar gesellschaftliche Hintergründe haben und dann auch gesellschaftliche Auswirkungen. Also all das war der Zugang für Reich. Was ist die bewegende Kraft menschlicher Emotionen? Und auch solch intensiver, wenn sie freiströmt, wie in der Sexualität, solch intensiver Emotionen wie im Orgasmus. Dann ist er ja über den Bereich des Menschen hinausgegangen in seinen Forschungen und hat andere Lebewesen beobachtet, dass sie offenbar auch durchströmt sind zum Teil von wellenartigen Bewegungen und Erregungen. Und dann ist er vorgedrungen bis zum lebenden Einzeller unter dem Lichtmikroskop und unpräparierten Zustand und hat die Plasmabewegungen des Einzellers beobachtet. Und auch dort beobachtet sogar ein Einzeller, der kein Gehirn hat, keine Muskeln, keine Nerven, also wie es dann der menschliche Organismus alles hat, sogar dieser Einzeller verfügt wohl über diese biologische Grundfunktion, so hat es Reich gedeutet, nämlich diese Grundfunktion des Sich-Öffnens hin zur Welt, also auch diese Plasmaströmungen hin zur Peripherie dieses Einzellers und bei unangenehmen, offensichtlich unangenehmen oder bedrohlichen Situationen Kontraktion. Expansion oder Öffnung und Kontraktion oder Zusammenziehen. Das Grundmuster hat er schon beim Einzeller beobachten können. Und dann ging die Frage weiter, wo kommen denn die Einzeller her, die lebenden Einzeller? Das ist jetzt ein längerer Prozess seiner Forschung, das kriege ich jetzt hier, denke ich, in so einem Interview nicht gebacken, aber ich habe darüber ausführliche Vorträge im Internet. Jedenfalls Stichwort ist, er hat dann diesen Prozess der angeblichen Entstehung von Einzellern, der Biogenese, den hat er sich genauer betrachtet und die vorherrschenden Erklärungen haben ihm nicht eingeleuchtet, dass neue lebende Einzeller immer nur aus schon vorhandenen lebenden Einzellern entstehen. Also aus Luftkeimen, aus lebenden Einzellern unter dem Mikroskop in Wasser oder im sogenannten Heuaufguss, wo man getrocknetes Gras da ein paar Tage und Nächte liegen lässt und dann kommen lauter Einzeller. Wo kamen die her? Und dieses übliche Dogma kann man schon sagen, es müssen vorher schon lebende Einzeller da gewesen sein, aus denen sich jetzt neue lebende Einzeller bilden, hat er in Frage gestellt und gesagt, ich will mir das jetzt mal angucken in Ruhe. Tagelang, nächtelang. Und hat unter einem Lichtmikroskop beobachten können, wie aus diesem sogenannten Heuaufguss, also diesen eigentlich absterbenden pflanzlichen Zellgeweben, winzigste Bläschen sich bildeten, viel kleiner als Einzeller. Aber nicht nur, dass da die Struktur zerfallen wäre, sondern aus diesen winzigsten Gebilden hat sich ein neues Gebilde entwickelt, mit einer Membran, innerhalb deren dann das Leben sich neu entfaltete, wo zwischendurch die Bione keine Anhaltspunkte für Leben aufwiesen. Dort entfaltete sich neues Leben. Und dann platzte sozusagen die Blase, diese Membrane, und heraus kam ein fertiger, neuer Einzeller, wo zwischenzeitlich kein Leben vorhanden war. Und er hat das dann später sogar noch mit von Anfang an leblosem Ausgangsmaterial beobachtet. Er hat dann Sand und Eisenspäne und alle möglichen anderen Materialien geglüht. Und schon da hätte kein eventueller lebender Einzeller überleben können. Aber auch dort kamen diese winzigen Bläschen zustande und formten sich dann zu größeren Gebilden und umspannt von einer Membran. Und da hat er dann erstmals ein bläuliches Strahlungsfeld beobachten können. Innerhalb der Membrane und um die Membrane drumherum. Das war so von der Beobachtung her, also von der optischen, visuellen Beobachtung her, die Entdeckung der Lebensenergie. Denn er hat versucht, das Phänomen irgendwie anders zu interpretieren. Ist das Magnetismus? Ist das Licht? Ist das und so weiter? Sind das irgendwelche bekannten Formen der Energie? Und ist zu dem Schluss gekommen, auch wenn es Aspekte meinetwegen von Licht hervorbringt, ist es nicht identisch mit dem Licht, wie es die Physik kennt, sondern es ist ein tieferes Naturphänomen, aus dem heraus sich neues Leben sogar formt, also eine selbstorganisierende Kraft, ein Prinzip der Selbstorganisation. Im Kleinsten zunächst mal. Und dann hat er entlang dieser Forschung diese Strahlungen immer mehr eingegrenzt, dann auch mit faradäischen Käfigen abgeschirmt, also mit Metallummantelung, um es von äußeren elektromagnetischen Feldern abzuschirmen. Das führte ihn ja dann ganz unvermittelt oder ja unerwartet in diese genauere Beobachtung, was ist denn mit solchen Metallkästen, was ist denn, wenn die mit Isolatoren dann nochmal umbaut werden und was ist denn, wenn solche wechselnden Schichten von Metall und Isolator dann, also mehrere solcher Schichten verwendet werden zur Ummantelung eines Raumes. Und dann war er reingeraten in das wesentliche Bauprinzip des Orgonakkumulators. Mehr ist das im Prinzip nicht. Wechselnde Schichten von Isolator und Metall. Und das heißt ja dann immer auch Grenzschichten zwischen diesen beiden Materialien. Das scheint das Wesentliche zu sein, um eine Energie in verdichtetem Grad entstehen zu lassen. Und zwar dann später auch unabhängig von den Bionen, die ja für ihn der erste Zugang dazu waren. Es schien dann so, als sei unabhängig von den Bionen der ganze Raum ausgefüllt, erfüllt mit dieser Energie, die für ihn im absoluten Dunkelraum nicht absolut dunkel war, insbesondere wenn sie hochkonzentriert war im Akkumulator, war das ein schwaches Schimmern, bläulich, gräuliches Schimmern, was er jedenfalls wahrgenommen hat. Die Wahrnehmungsfähigkeit für diese Art von Abstrahlung ist unterschiedlich. Die optische wie auch die gefühlsmäßige. Aber Reich hat es gesehen und hat daraufhin solche umbauten Räume, also solche Orgonakkumulatoren, eben für verschiedenste Zwecke eingesetzt, für physikalische Experimente, auch für Bestrahlung von lebenden Organismen, also die selber in Bezug auf die Lebensenergie stark geschwächt waren, die hat er in ein solches verdichtetes Orgon-Energiefeld gebracht und dann beobachten können, dass sie sich veränderten, in vieler Hinsicht sozusagen an Vitalität wieder gewannen. Er hat später einen Bluttest entwickelt, der den Grad an bioenergetischer Ladung der Blutkörperchen, der roten Blutkörperchen, nachweisen und zeigen konnte unter dem Lichtmikroskop. Und da hat er auch in dem Zusammenhang gesehen, wenn Patienten, die extrem wenig bioenergetische Ladung ihres Blutes hatten und vor dem Hintergrund schwerste Krankheiten entwickelt hatten, wo deren Immunabwehr zusammengebrochen war. Wenn die sich diesem Feld des Organakkumulators aussetzten, jetzt nicht nur einmal, sondern über längere Zeit, täglich vielleicht eine halbe Stunde und das über ein paar Wochen oder so, dann hat der begleitende reiche Bluttest zeigen können, dass das Blut offensichtlich an Vitalität, an bioenergetischer Ladung zunahm, sich wieder auflud, vitalisiert, revitalisiert wurde. Und das ging einher mit der Wiedergewinnung einer verloren gegangenen Immunabwehr, sowohl gegenüber inneren Krankheitserregern, die aus Strukturzerfall entstehen können, wie auch gegenüber solchen, die per Infektion zum Beispiel nach innen gekommen waren. Also eine Ebene der Behandlung auf bioenergetischer Ebene und ein Verständnis von Krankheiten vor dem Hintergrund bioenergetischer Erkrankung. Das ist das, was er ja dann genannt hatte, Biopathie, bioenergetische Erkrankung. Und eine Fülle von Krankheiten, auch schwerster Art, hat Reich gedeutet als die eine oder andere Variante von Biopathie. Zum Beispiel viele Arten, die meisten Arten von Krebs, hat er gedeutet als Folge chronischer, bioenergetischer, das heißt auch emotionaler Kontraktion des Organismus. Und andere Krankheiten wie Leukämie, Blutkrebs, hat er gedeutet, und das waren dann spätere Forschungen noch, dass diese Energie auch in einen Zustand von Übererregung geraten kann und von Aufpeitschung, etwa unter dem Einfluss von radioaktiver Strahlenbelastung. Oder könnte man heute noch hinzufügen durch Beeinflussung durch Elektrosmog, also elektromagnetische Wellen, Mikrowellen und so weiter. Und in dem Fall gibt es dann andere Symptome als Ausdruck eben dieser Übererregung. Das heißt, es hat sich mit dieser Sichtweise ein Neuland eröffnet, wobei allerdings auch für Reich dann erkennbar wurde, so neu ist dieses Land gar nicht. Das ist ja in früheren Gesellschaften schon mal bekannt gewesen, offenbar. Da hat er aber noch nicht viel darüber erfahren, aber mittlerweile weiß man da viel mehr darüber. Es ist nicht wirklich eine Neuentdeckung der Lebensenergie gewesen, sondern, so habe ich das auch genannt in einem Titel meines Buches, die Wiederentdeckung des Lebendigen, die Wiederentdeckung der Lebensenergie. Das ist alles nicht einfach nur Fantasie und Träumerei oder Spinnerei, sondern das sind ganz solide Forschungen bis rein in die naturwissenschaftlichen, medizinischen, biologischen Grundlagenforschungen. Und natürlich ist das eine Kränkung in besonderem Maße für die jeweiligen Vertreter dieser herrschenden Disziplinen, wenn dort ein, ja, für sie so verstandener Außenseiter vordringt in Tiefen des Verständnisses, wo die etablierten Wissenschaften bis heute irgendwo in der Sackgasse sind. Und das haben ihm viele auch sehr übel genommen. Und das mag sicher auch einer der Faktoren gewesen sein für den Sturm der Entrüstung, schließlich der gegen Wilhelm Reich da verschiedentlich entfacht worden ist.
Ja, also es wird den Menschen gut tun, wenn die Organenergie zur Heilung benutzt würde. Das eine Seite. Und wie ist es mit Energiegewinnung? Haben wir eigentlich wirklich noch nötig, die Erde so auszubeuten? Oder wäre durch Organenergie, wäre es möglich, sie auch in mechanische Energie umzuwandeln?
Also erstmal ist das der Gang der Forschung von Reich, dass er diese Lebensenergie schließlich nicht nur gesehen hat und erforscht hat im Zusammenhang mit lebenden Organismen, sondern einräumen musste der ganze Raum, also zunächst mal auf der Erde, innerhalb der Atmosphäre, der ganze Raum ist mit dieser Energie voll. Es gibt in dem Sinne gar keinen leeren Raum. Und er kann in diesem Raum auch unterschiedliche Grade von Verdichtung oder Akkumulation annehmen. Und es ist auch eine Energie, die sich aus sich heraus bewegt. Auch dafür hat er Anhaltspunkte gewonnen. Und dass diese Energie aus sich heraus wirbelt oder sich spiralig durch den Raum bewegt. Und dass dort, wo zwei solche Wirbelarme zusammenkommen, gibt es ein Einwirbeln. Er ist später dazu gekommen, diese Wirbelbewegung, oder er hat es genannt, Überlagerung von kosmischer Lebensenergie, also zwei Ströme nähern sich an, überlagern sich dann und bilden einen Wirbel. Das hat er genannt Cosmic Superimposition, also Überlagerung kosmischer Lebensenergie. Und hat es schließlich interpretiert als ein grundlegendes Muster, eine Grundfunktion dieser Energie, dass sie sich aus sich heraus bewegt, dass es keines äußeren Anstoßes bedarf, aus sich heraus dann überlagert, verdichtet. Die verdichtete Form dieser Energie, in winzigen Wirbeln, sei das, was die Physiker als Elementarteilchen dann auch entdeckt haben und beschrieben haben und die Techniker es ja auch nutzen, also zum Beispiel das Elektron, sei ein Energiewirbel, sei eingewirbelte kosmische Lebensenergie. Das wäre sozusagen auf der Ebene noch weit unterhalb mikroskopisch zu beobachtender Vorgänge. Also bis subatomare Dimensionen. Und er hat dann auch den Blick ausgerichtet in die großen Dimensionen und hat dann gesehen, was ja jeder mittlerweile weiß, dass es Spiralnebel im Weltall gibt, wo dann scheinbar aus dem Nichts verstärkt entlang dieser Wirbelarme Materie entsteht. Und ganze Sonnen da entstehen und verstärkt noch im Zentrum der Milchstraße. Da haben die Astronomen lange Zeit gestaunt und haben gesagt, es geht doch nicht aus dem Nichts. Warum? Weil die herrschende Physik hat diese kosmische Lebensenergie, die früher in der Physik Äther genannt wurde, vor über 100 Jahren regelrecht rausgeschmissen aus ihrem Weltbild. Sie hat das naturwissenschaftliche Weltbild entleert. Deswegen sage ich, da gibt es eine Menge von Gelehrten an den Universitäten. Aber was wir brauchen, sind erfüllte und mit Lebens- und Liebesenergie erfüllte Wissenschaftler können sich auch öffnen gegenüber dieser Fülle von Phänomenen im Kleinsten, im Mittleren wie im ganz Großen für die Existenz und für die Funktionsgesetze dieser kosmischen Lebensenergie. Die Spiralnebel im Großen, und unsere Milchstraße ist ein Beispiel davon, wären demnach riesige Wirbel kosmischer Organenergie, die entlang der Wirbelarme solche Verdichtungen hervorgebracht haben, die wir als Materie, als Sonnen dann eben wahrnehmen. Und unsere Sonne hat dann noch ein paar Planeten drumherum und wahrscheinlich andere Sonnen auch noch, wie man jetzt ja mehr und mehr drauf kommt. Aber alles kann eingebettet werden in dieses Bild eines lebendigen Universums. Es ist erfüllt und wird bewegt und bringt aus sich heraus Selbstorganisation, Selbstregulierung hervor, einen kreativen Prozess hervor. Auf der Grundlage der Existenz dieser kosmischen Lebensenergie. Das ist alles im Prinzip erforscht und gleichwohl von den herrschenden Wissenschaften und den herrschenden Medien fast völlig ignoriert worden, beziehungsweise reich mit Dreck beschmissen worden. Mittlerweile kommt ja auch die Astrophysik dazu, da muss es irgendwas noch geben, sozusagen jenseits der für uns greifbaren und sichtbaren und messbaren und erforschbaren Phänomene. Und das nennen sie mittlerweile dunkle Energie und dunkle Materie. Dunkel übersetzt heißt obskur. Und das ist wirklich ein gewisser Witz der Physikgeschichte oder Astronomiegeschichte. Weil das hat man genau dem Reich und anderen vorgeworfen. Es wäre ja alles ganz obskur, was sie da, wovon die reden und so. Und jetzt kommt die herrschende Wissenschaft und sagt, der größte Teil dessen ist dunkle Materie, dunkle Energie. Aber so dunkel ist die auch wieder nicht, denn in konzentrierter Form leuchtet sie sogar aus sich heraus. Nur für ihr Weltbild liegt das alles im Dunkeln. Wer erstmal die Augen verschließt, kann natürlich nichts mehr sehen. Und das ist ziemlich in beklemmendem Maße Zustandsbeschreibung für weite Teile des herrschenden, auch des naturwissenschaftlichen Weltbildes. Aber es sieht so aus, als dringt dieses andere, lange Zeit ausgegrenzte, verfolgte, bekämpfte Wissen und die anderen Erfahrungen immer mehr wieder in die Gesellschaft ein. Längst noch nicht in alle Teile, aber mehr und mehr Menschen haben ja schon Erfahrungen, die sich mit der üblichen Wissenschaft nicht erklären lassen. Und haben sich geöffnet für Forschungen, für Anwendungen in der Nutzung der kosmischen Lebensenergie, im Bereich von Gesundheit, Krankheit bei Menschen, bei Tieren, bei Pflanzen. Sogar Gewässer kann man, leblose, umgekippte Gewässer, kann man mit lebensenergetischen Methoden wieder zum Leben erwecken. Ich nenne nur den Namen Roland Plocher und Daniel Plocher. Mittlerweile gibt es viele andere Verfahren der bioenergetischen Belebung und Heilung und Aufklärung von vorher leblosen, zum Teil sogar giftig gewordenen, vergifteten Wasser. Das ist ein Anwendungsbereich. Es lässt sich vergifteter Boden, lebloser Boden, wo die ganzen Mikroorganismen durch Kunstdünger und durch andere Methoden der Landwirtschaft zerstört worden sind, lässt sich tendenziell wiederbeleben. Und wenn man erst noch diese Methoden zusammenbringt, also der Belebung des Bodens, des Wassers, der Pflanzen und dann gar noch der Atmosphäre, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, all das integriert, das nennen wir integrale Umweltheilung, dann lassen sich mit diesen Methoden in wenigen Jahren Wüsten in fruchtbares Land verwandeln. Das ist nicht nur ein Traum, es ist mittlerweile Realität. desert-greening.com. Da ist dieses Projekt in Algerien ausführlich dokumentiert. In wenigen Jahren völlig verwandelte Landschaft und so ungefähr alles, was dort ausgesät wird, angepflanzt wird, wächst und gedeiht. Aus Wüsten lassen sich wieder Lebensräume machen für Menschen und Tiere und nicht nur für die winzigsten Tiere, die auch in den extremen Wüsten ja noch leben und überleben können, sondern üppiges Leben kann dort wieder gedeihen. All das auf der Linie und in Bestätigung solcher Grundlagenforschung wie den von Wilhelm Reich und Viktor Schauberger und ein paar andere. Und auch das nehmen Leute, die das nicht wissen wollen, nicht zur Kenntnis. Und wenn man ihnen zeigt, die Dokumentation im Internet, ja, dann kommen so Einwände. Man kann doch alle Fotos manipulieren im Internet. Sie wollen es nicht zur Kenntnis nehmen. Und wenn man sie darauf hinweist oder sie das mitbekommen haben als Ärzte meinetwegen, dass Verbrennungen dritten Grades an Händen geheilt wurden, nur unter Einfluss von konzentrierter Organenergie, also einem besonderen Akkumulator, wo man die Hände reinhalten kann. So ist es einem Freund und Bekannten in Berlin gegangen, der hatte beide Hände hochgradig verbrannt bei dem Versuch, ein Feuer zu löschen. Und dann haben die Ärzte in der Klinik gesagt, das wird nie wieder ausheilen, vollständig, da werden Schäden zurückbleiben. Nerven, Muskeln, Haut, wir werden alles Mögliche, uns Mögliche tun, um die Schäden gering zu halten. Wir werden Hauttransplantationen vornehmen müssen. Wir werden natürlich betäuben müssen mit schwersten Mitteln. Er hat an den ersten Tagen da auch, ich glaube, auch schon Morphium bekommen, weil es sonst überhaupt nicht auszuhalten war. Und dann ist er dann ausgebüxt aus der Klinik und hat seine Hände nur noch in den Akkumulator gesteckt. Also nicht von früh bis abend, sondern jeden Tag mehrmals, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ist alles ausgeheilt. Jetzt hätte man noch erwarten können, die Ärzte, die ja davon dann erfahren haben, werden neugierig. Was haben sie denn gemacht? Ja. Nichts. Da kommt dann irgend so ein Spruch, naja, Wunder hat es immer gegeben. Punkt. Und das ist in dem Fall keine Würdigung von Wundern, sondern eine Abwehr. Da brauchen wir uns nicht näher mit beschäftigen. So geschehen in Berlin vor einigen Jahren. Auch nur ein Beispiel von vielen ähnlichen.
Ich möchte nochmal zurückkommen zur Umwandlung in mechanische Energie, weil ich habe sowas in Erinnerung, dass ich das bei Wilhelm Reich gelesen habe oder im Buch über ihn, dass er auch Versuche in der Richtung gemacht hat, dass es aber dann nicht mehr weitergegangen ist. Also
ja, er hat für sich in Anspruch genommen, einen organenergiegetriebenen Motor entwickelt zu haben. Der war zwar erstmal mit konventioneller Energie in Funktion gesetzt, aber so richtig auf Touren gekommen ist er dann ganz von selbst, also von selbst, das heißt unter Aufnahme von Energie, die im ganzen Raum vorhanden ist, aber die es eben laut herrschender Physik und Technologie nicht gibt. Und dieser Motor soll funktioniert haben, aber er hat einen wesentlichen Teil des Betriebsgeheimnisses nicht veröffentlicht. Das nennt sich dann ein Faktor Y da in seinen Veröffentlichungen. Warum er das nicht getan hat, ich weiß es nicht sicher. Es könnte sein, dass er sich überlegt hat, das eines Tages vielleicht patentieren zu wollen. Das halte ich eh für eine Illusion. Das hat sich bei vielen anderen Forschern gezeigt, sobald das in unkonventionelle Bereiche hineingeht, die nicht vereinbar sind mit dem herrschenden Wissenschaftsbild, also etwa der Physik auf Technik, kann das gar nicht patentiert werden. Das wird dann abgeheftet unter der Rubrik Spinnerei oder so. Es ist auch lange Zeit so gewesen und ich vermute, dass sich daran auch noch nichts grundlegend geändert hat, dass Forschungsförderung dann nicht erfolgt, also staatliche, wenn es sich um etwas handelt, was nicht mit dem herrschenden Weltbild vereinbar ist. Also ich denke, es ist bis heute Illusion, dass man Geräte zum Beispiel und Verfahren patentieren lassen könnte, die über die anerkannten Grundlagen der herrschenden Wissenschaft hinausgehen. Und wer dennoch die Hoffnung und die Illusion hat, das eines Tages patentieren zu lassen, kann unheimlich viel Energie und Zeit verschwenden und wird in der Verbitterung vermutlich auch landen. Ich denke, es ist viel sinnvoller, gerade im Zeitalter des Internets, dieses Wissen einfach ins Netz zu stellen. Also wenn es nicht irgendwo auf gefährliche Art verwendet und missbraucht werden könnte. Das wäre ein Grund, es nicht allgemein öffentlich zu machen. Aber wo es nützlich eingesetzt werden kann, nicht patentieren lassen, sondern freigeben. Und wenn es einmal freigegeben ist, kann es auch niemand anders mehr patentieren lassen. Dann kann es nicht mehr in die Schublade gepackt werden und verschlossen bleiben. Aber was den Reich damals bewogen hat, es nicht zu veröffentlichen, ich weiß es nicht. Jedenfalls der Motor selber ist dann abhanden gekommen. Reich hat einen Mitarbeiter angestellt, der ist dann verschwunden und mit ihm diese Maschine. Da ist dann auch nur spekuliert worden, wo ist der geblieben. Ich glaube, der hieß Washington, William Washington, wenn ich mich recht erinnere. Da heißt es, er wäre später in der Sowjetunion aufgetaucht, aber das kann auch Gerüchteküche sein. Ich weiß da nichts Genaues drüber. Und was man allenfalls tun kann, ist die Vorarbeiten von Reich, die ihn auf diese Spur dann gebracht haben, sehr gründlich mal zu studieren. Das ist allen voran eine Schrift mit dem Titel Das Oranur-Experiment. Das Oranur-Experiment, da hatte er beobachtet, dass unter dem Einfluss von Radioaktivität diese Orgonenergie in diesen Zustand hochgradiger Erregung gerät. Und wie die Energie insgesamt, so auch dieser übererregte Zustand, geht durch alle Materie durch. Und so war das auch in seinem Labor. Das ging durch den Akkumulator, den er da sehr stark gebaut hatte, ging es durch, es ging durch die Wände durch, es ging in die Umgebung und hat viele hochproblematische Wirkungen entfaltet, gesundheitlich auf die Menschen, die da in der Nähe waren, daran beteiligt waren an dem Versuch. Dann auch auf die Umwelt, Baumsterben war in der näheren Umgebung zu erkennen. Die Atmosphäre schlug um in einen Zustand von Leblosigkeit, wo es vorher funkelndes, frisches, Blau gab im Himmel und also ganz belebte Atmosphäre, klare Farben, klare Landschaft und so. War alles umgekippt nach ein paar Wochen des Oranur-Experiments in diesen Zustand von Lähmung. Und diesen Zustand hat er dann genannt Deadly Orgon, also leblos gewordene Orgonenergie. Erst Oranur aufgepeitscht, dann umkippen ins Gegenteil, in diese Lähmung. Im Zusammenhang mit diesem Oranur-Experiment hatte er ja auch beobachtet, dass Geiger-Müller-Zähler, die er monatelang dort in einem Orgon-Akkumulator abgestellt hatte und die sich derweil sozusagen vollgesaugt hatten mit dieser Orgon-Energie, dass die während des Experiments regelrecht durchdrehten, also so auf Hochtouren gerieten. Das waren damals so rotierende Scheiben, die die Zählraten anzeigten. Und die sind bis zum Anschlag hochgedreht. Obwohl in dem Experiment es sich nur um 1 Milligramm Radium gehandelt hatte. Also es war nicht das Radium selber, es war diese hochkonzentrierte Orgonenergie, die dann diesen Effekt hervorbrachte. Und das muss ihn dann wohl auch weitergeleitet haben zu der Frage, wie lässt sich denn das, was dort ja an Bewegungsenergie entsteht, weiter ausbauen, also ein Gerät oder eine Maschine entwickeln, die diese Orgonenergie aus dem Raum nutzen kann, dann erstmal in Bewegungsenergie umzuwandeln und von da aus kann es natürlich in alle möglichen anderen Energieformen verwandelt werden. Und so wie er es selbst dargestellt hat, ist ihm die Konstruktion dieses Orgonmotors gelungen. Aber wie gesagt, der Prototyp ist dann entwendet worden und der Mitarbeiter ward nicht mehr gesehen.
Hat es da später noch Forschung in der Richtung gegeben oder Experimente?
Das ist mir nicht bekannt. Ich weiß nur, dass der James DeMeo mal geguckt hat, in welchen der Veröffentlichungen von Wilhelm Reich sind schon Vorarbeiten drinnen in Richtung dann dieses bewegenden Prinzips und hat da mal eine Broschüre zusammengestellt. Vielleicht findet die sich auf seiner Website. Ich nenne mal die Website www.orgonelab.org, also Orgone Laboratory, Orgone Energy Laboratory. Ja, aber natürlich, ansonsten gibt es ja eine Riesenszene zum Stichwort freie Energie und wie sie alles genannt wird. Und es ist immer wieder dasselbe Muster aus den Reihen der etablierten Wissenschaft, heißt, das kann es nicht geben, das wäre ja ein Perpetuum mobile, und Perpetuum mobile gibt es nicht, das ist ein Dogma. Und andere, ja, Forscher und Entwickler sagen, ja, aber sie bewegt sich doch, die Maschine, und dann geht der Streit los, ist da gemogelt worden und so weiter. Und etliche dieser Konstrukteure haben es ja auch nicht ganz leicht gehabt. Das ist aber ein Riesenthema für sich. Ich bin da immer mal hin und wieder ein Stückchen eingetaucht in diese Zusammenhänge, ohne dass ich sagen könnte, dass ich da den Überblick bewahrt habe. Es mag sicher auch manchen Humbug geben, und wenn er denn auch reingeschleust würde von irgendwelchen, die das lächerlich machen wollten. Aber ich halte das vor dem Hintergrund der reichen Forschung geradezu für naheliegend, dass dieses Potenzial an Energie, was sozusagen die Welt im Innersten zusammenhält und die Welt bewegt, dieses weltbewegende Medium, dass das, was sogar in der reichen Vorstellung die Planeten bewegt, weil sie sich auf diesen Energiewirbeln tragen lassen, das sollte doch auch in der Lage sein, irgendwelche Maschinen zu bewegen, die der Mensch nutzen kann für Antrieb und für alles Mögliche. Also ich halte es eher für völlig unwahrscheinlich, dass es das nicht gibt. Aber da stehen sich zwei Welten gegenüber. Und das wird wohl auch noch eine Weile so weitergehen. Und man kann natürlich auch ahnen, die eine Weltsicht, die da besagt, es gibt nicht so eine kosmische Energie und wir müssen Energieträger gewinnen, Erdöl und was nicht alles, um daraus Energie umzuwandeln. Ja, die haben natürlich ein großes Interesse daran, weil wer den Daumen da drauf hat, hat Macht, hat Einfluss und hat einen großen Teil der Menschheit mehr oder weniger unter Kontrolle. Und da entscheidet sich dann letztlich, also an den Kräfteverhältnissen, ob trotz solcher mächtigen Einflüsse, das gilt ja auch im Bereich der Medizin für die Pharmaindustrie, die hat keinen Einfluss an Methoden der Selbstheilung. Ihr Geschäft ist es ja gerade, das Geschäft mit der Krankheit, nicht mit der Gesundheit. Solange diese Kräfte noch die Oberhand haben, wird es immer wieder Ereignisse geben, die gerichtet sind gegen diese anderen Erkenntnisse und Entdeckungen. Und das ist eine ganz spannende Zeit, in der wir leben. Ja, das ist ein Ringen von den Tendenzen der Kontrolle, der Macht und auf der anderen Seite der Selbstentfaltung und Selbstregulierung und der kosmischen Verbundenheit in vieler Hinsicht, auch einer spirituellen Verbundenheit, die nicht erfordert, irgendeine autoritäre Organisation und Institution, die einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat, sondern wo man sich verbunden fühlt und verbunden ist mit dem lebendigen Universum und daraus seine Inspiration bezieht. Diese Kräfte der Selbstentfaltung, der lebendigen Entfaltung, befinden sich im Das ist schon eine Art Kampf. Also mindestens wird gekämpft von der anderen Seite, die das nicht haben will. Aber der Ausgang ist durchaus offen. Und je mehr Menschen erfasst werden und auch begeistert werden von diesen Erkenntnissen über Selbstentfaltung, über lebendiges Universum, umso mehr kann sich das ja ausbreiten. Und es hat ja in der Geschichte immer wieder Herrschaftssysteme gegeben und herrschende Klassen gegeben, die scheinbar so unerschütterlich fest im Sattel saßen und schließlich doch aus dem Sattel gefallen sind und sich dann andere Kräfte und Tendenzen durchgesetzt haben. Und das ist meine große Hoffnung. Die Wiederentdeckung des Lebendigen in so vielen Bereichen, wenn man das nicht nur erkennt, sondern auch noch erfährt und dann erfährt, dass es damit und auf diesen Grundlagen möglich ist, Heilungen zu bewirken, nicht nur von Menschen, sondern auch von Umwelt, wo die herrschende Wissenschaft völlig ratlos und am Ende ist, dann werden vielleicht allmählich diesen etablierten Strukturen die Menschen in Scharen davonlaufen. Und dann setzt sich das Lebendige mehr und mehr durch. Und das hat wunderbare Kräfte der Entfaltung in sich.
Da möchte ich mal was teilen, was mir so vor wenigen Tagen so passiert ist in Bezug auf Organenergie. Ich habe ein Video von dir gehört und so verstanden, dass also Wolken auch geformt sind oder dass ihr Charakter auch bestimmt wird durch Organenergie. Habe ich mir früher nicht drüber nachgedacht. Wolken waren einfach nur Wasserdampf. Aber seitdem ich das weiß, ist da so, dass ich irgendwie unheimlich gern mir die Wolken anschaue und dass da so, ja, so fast wie Liebe dafür ist, Berührtheit. Und kannst du auch was sagen über den Zusammenhang zwischen Liebe und Organenergie?
Ja, nach den reichen Erkenntnissen ist diese Organenergie Liebesenergie. Wenn sie sich entfaltet, wenn sie fließen kann, ihren natürlichen Funktionen entsprechend, wenn sie allerdings eingesperrt wird, wenn sie unterdrückt wird, wenn sie sich aufstaut, dann kehrt sie sich erst um in Destruktivität, entweder nach außen explodierend oder nach innen implodierend. Das ist die Liebesenergie. Das ganze Universum ist voll von Liebesenergie. Und was die Wolken anlangt, ja, ich empfinde das ähnlich. Also manchmal sind ja unglaublich schöne Wolken. Das war allerdings früher öfter der Fall als jetzt in den letzten Jahren. Und alleine der Anblick, das ist so tief bewegend für mich. Und ich kenne manche anderen Menschen, denen es ähnlich geht. Und das ist so erfüllend. Umso beklemmender und bedrückender ist es, dann gehäuft ja Situationen zu sehen, wo der Himmel stumpf ist, wo die Wolken sich entweder gar nicht erst bilden oder wenn sie hinein sich bewegen in so einen stumpfen Bereich des Himmels oder der Atmosphäre, verlieren sie alsbald ihre Struktur und zerfallen. Solche Tage und Situationen empfinde ich dann auch als in hohem Maße beklemmend, bedrückend, lähmend, richtig traurig, betrübt. Ich meine, ursprünglich war das mal in unserer Sprache drin. Betrübt, eingetrübt. Oder das Wetter ist heiter, das sind ja emotionale Qualitäten. Aber das ist völlig verloren gegangen aus der Meteorologie. Ja, und warum ist eine Wolke auch ein lebendes Gebilde? Es ist eine, innerhalb des Meeres der atmosphärischen Organenergie, ist es eine Energieverdichtung, also ein höherer Grad an Akkumulation oder Verdichtung als in der Umgebung. Und nach Reich gibt es eine wechselseitig starke Anziehung zwischen Organenergie und Wasser. Je höher die Organenergie stellenweise konzentriert ist in der Atmosphäre, umso stärker zieht sie Wasser an. Nun, sie zieht dann nicht das Wasser aus den Seen da hoch gleich, aber das, was an Luftfeuchtigkeit schon in der Umgebung ist, Wasserdampf, zieht ein starkes Orgon-Energiefeld stärker an. Und dadurch verdichtet sich jetzt im Gefolge der Energieakkumulation der Wasserdampf. Und dazu muss die Wolke nicht erst aufsteigen und sich abkühlen, wie das an Gebirgen ja oft der Fall ist, und dann abregnen. Sondern an der gleichen Stelle baut sich die Wolke dann immer mehr auf, wenn das Energiefeld stärker wird, diese Energieverdichtung. Ja, und da sind wir schon dabei, wenn dieses Energiefeld zum Beispiel angezapft wird und mit einer Art Himmelsakupunktur die Energie entzogen würde, dem Bereich der Wolke, dann verschwindet die Wolke und löst sich oder wandelt sich um in gleichverteilten Wasserdampf. Und umgekehrt, wenn es gelingt, mit Himmelsakupunktur bestimmter Handhabung eine Energieverdichtung entstehen zu lassen, Wolken sich aufbauen zu lassen, bis hin zu dem Grad, wo sie abregnen, haben wir den Effekt des Regen. Machens ist eigentlich verkehrt, aber es wird etwas angeregt, wo dann Regen entsteht und sogar nach langen Dürrezeiten. In Gebieten, wo niemand Regen für möglich gehalten hat, wie in manchen extremen Wüstengebieten. Das ist alles nicht nur spinnerte Theorie oder überhaupt keine spinnerte Theorie. Es ist Realität. Diese Versuche sind von Reich schon gemacht worden in den 50er Jahren. Er hat ja die Grundlagen gelegt und hat dieses Instrument damals genannt Cloudbusting, was natürlich nur den Effekt benennt, wo es um die Auflösung von Wolken geht. Aber viel wichtiger ist es ja, den Einsatz, um Wolkenbildung anzuregen und Regen anzuregen. Und das ist dann auch aufgegriffen worden, Jahrzehnte später, von James DeMeo unter anderem. Erst in den USA, dann in Situationen dramatischer Dürre, in Israel, 1991 war das, glaube ich, dann in Eritrea, es ging 1992, in Namibia, dann mit dem Projekt los. Und da war ich auch dabei und habe an Ort und Stelle gesehen, was für unglaubliche Veränderungen mit dieser Art, ich nenne es Himmelsakupunktur, dann eingetreten sind. Also die Dürre war überwunden, wo es niemand für möglich gehalten hatte. Auch zu allerletzt die Meteorologen. Und es setzte sich dann fort, diese Arbeit in Eritrea 1994 und etliche der folgenden Jahre, wo wiederum eine extreme Dürre sich entwickelt hatte über lange Zeit. Und unter Einsatz dieser Methoden ist die Situation grundlegend eine andere geworden. Also Niederschläge, die Landschaften sind wieder grün geworden, die Seen haben sich wieder gefüllt und so weiter und so fort. Und dann schließlich noch ein weiterer Schritt, nämlich das Projekt in Algerien. Das war nach der verheerenden Hitzewelle im Jahr 2003, die ja auch bis nach Mitteleuropa vordrang, aber auch Algerien erfasst hatte. Und wo Majid Abdelaziz über meine Veranstaltungsreihe überhaupt mal in Berührung gekommen war mit solchen Forschungen und solchen Möglichkeiten und dann in der Situation darauf zurückkam und es dann auch sinnvoll erschien, jetzt nicht nur darauf hinzuarbeiten, dass Regen wieder entsteht, sondern gleichzeitig andere Methoden der bioenergetischen Wiederbelebung des Bodens, des Wassers, der Pflanzen mit einzubringen und das, wie gesagt, was wir integrale Umweltheilung nennen. Und was damit möglich ist, ist wirklich, ja, man soll es ja nicht glauben, man soll sich überzeugen. Und es übersteigt allerdings das Vorstellungsvermögen von ganz vielen Menschen. Ich kann nur sagen, es ist Realität. Diese zugrunde liegende Lebensenergie gibt es, auch wenn noch so viel immer wieder behauptet wurde, das sei alles Humbug. Ich sage, und sie bewegt sich doch.
In dem Zusammenhang, viele Menschen erleben es ja, wenn an Flüssen und Seen, dass es irgendwie ein schöneres Klima ist, irgendwie frischer und angenehmer. Wie kann man das auch vom Organ her erklären?
Naja, es besteht ja auch eine Wechselwirkung. Das ist jetzt allerdings nicht von Reich erforscht, das sind so mehr so eigene Gedanken. Eine Wechselwirkung zwischen Wasser und Organenergie in der Atmosphäre, das hat Reich schon gesehen, aber dass es jetzt Auswirkungen hat, meinetwegen, je nachdem, ob ein Fluss naturgemäß fließt oder ob er begradigt wird oder ob er gestaut wird. Wenn er gestaut wird, wird ja dieser begleitende Fließprozess der Energie in der Atmosphäre dann auch unterbrochen. Das heißt, das sind dann alles Umwelteingriffe, die das Lebendige aus der Natur rausnehmen. Begradigte Flüsse wirbeln nicht mehr. Und der Wirbel ist aber genau das, was dem Wirbeln, also der Wasserwirbel ist, die Bewegungsform, die dem natürlichen Wirbeln der Lebensenergie entspricht. Nur wirbelndes Wasser zieht dann diese Lebensenergie in sich rein und reichert sich damit an und wird lebendiges Wasser. Wenn man durch Begradigung die Möglichkeit des Wirbelns nimmt und zerstört, dann wird das lebendige Wasser leblos, tot, als Lebensraum und dann eben auch, wenn es einverleibt wird. Wir bestehen jetzt im großen Teil aus Wasser. Und es macht einen Unterschied, ob wir uns lebendiges Wasser einverleiben oder lebloses. Das hat gravierende Auswirkungen auch auf die Immunabwehr und so weiter. Also da sind Wechselwirkungen. Es dürfte dann auch auf den Fluss der atmosphärischen Energie sich auswirken, wenn in den Flüssen das umkippt in Richtung leblose Flüsse. Und wie gesagt, Stauseen, auch das dürfte sich auswirken. Hinzu kommt natürlich dann ganz gravierend weiträumiges Abholzen. Das ist vielfach ja dann auch der Hintergrund für ausbleibende Niederschläge. Und wenn es dann mal regnet und die Wurzeln nicht mehr das Wasser auffangen, ja, dann gibt es ein Wegschwemmen der Bodenschichten und so weiter und so fort. Und das ist der Aspekt, der ja schon längst bekannt ist mit der Erosion, die dann anschließend stattfindet. Aber auch lebensenergetisch kann man das interpretieren. Denn die Bäume und die Wälder haben ja alle auch ein Lebensenergiefeld. Erstmal jeder einzelne Baum für sich und dann im Kontakt mit den anderen Bäumen ist es ein großes lebendes System mit einem Lebensenergiefeld. Und wenn die Bäume abgeholzt sind, bricht natürlich deren Lebensenergiefeld weg. Das heißt also, der Kontakt zwischen dem Energiefeld der Erde und mit der Vegetation und der Energie in der Atmosphäre, dieser wechselseitige Kontakt, der lebenswichtig ist für alle lebenden Systeme, der bricht weg. Und dann wird von der Seite auch verständlich, dass sich die Energie in der Atmosphäre kontrahiert, zurückzieht. Der Himmel ist frustriert sozusagen. Er kommt nicht mehr in Kontakt, in bioenergetischen, lebendigen Kontakt zur Erde und deren Vegetation. Und das beim Menschen hat ja gravierende Auswirkungen. Wenn ein Baby im emotionalen und energetischen Kontakt ist, also im Säuglingsalter, wenn es gestillt wird, dann ist ein sehr erfüllendes Gefühl, dieses Zusammenströmen der Energie der Mama und des Babys. Das ist für beide dann erregend und erfüllend. Und das ist eine Art Liebesempfinden. Wenn aber das Baby gar nicht gestillt wird oder nur das Stillen zum Zwangsritual entartet ist und nur unter Druck und wo das Baby sich missachtet fühlt in seinen Bedürfnissen, zieht sich diese Energie höher zurück und dann wird hier alles emotional verwüstet. Es wird dann leblos. Das ist die tiefere Verankerung der Depression. Also übertragen auf die Erde und der Himmel sind nicht mehr in Kontakt aufgrund dieser Umwelteinwirkungen, die ich hier kurz angeschnitten habe. Und ziehen sich frustriert zurück, gehen in die Panzerung. Und eine energetische Erstarrung der Atmosphäre lässt dann auch keine Wolken mehr entstehen. Und wenn das lange Zeit anhält, kein Regen, Dürre, Wüste und so weiter. Und Ausbreitung der Wüsten. Das sind ja gravierende Auswirkungen. Aber sie sind von den Grundfunktionen her bioenergetisch zum erheblichen Teil verständlich. Es sind bioenergetische Erkrankungen des lebenden Organismus Erde, zugefügt über einige Jahrtausende, das die Abholzung anlangt, alle Male, und dann über einige Jahrhunderte industrieller Technologie bis hin zu Atomtechnologie, bis hin zu Mikrowellentechnik und so weiter, haben diesen lebenden Organismus Erde zutiefst bioenergetisch krank werden lassen. Und das ist das Erschreckende. Aber das sollte erkannt werden, dieser Zusammenhang. Und auf der anderen Seite sind Methoden der bioenergetischen Wiederbelebung der Gewässer, des Bodens, der Pflanzen, der Atmosphäre, des Himmels, wenn man so will, aber des physikalischen Himmels, des physischen Himmels. Wenn diese Methoden noch alle zusammengebracht werden, sind geeignet, um den Sterbensprozess dieses lebendigen Organismus Erde umzukehren in einen Prozess der Gesundung, der Wiederbelebung. Es liegt das Wesentliche dazu vor. Es wartet nur drauf, von Menschen, die dafür offen sind und ein Gespür dafür haben und sich sozusagen auf die Seite lebendiger Entfaltung begeben haben, dass das aufgegriffen wird und umgesetzt wird. Und dann sind unglaubliche Prozesse möglich der Gesundung und Heilung.
Ja, Bernd, dann herzlichen Dank. Es war sehr schön und interessant für mich und berührend zum Teil.
Ja, und hoffen wir, dass es auch interessant und berührend sein wird für andere, die es dann als Video sehen werden.
Da bin ich ganz optimistisch. Danke.